Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, stellt euch vor, ihr werdet zu einem wunderbaren Festmahl eingeladen. Es sind herrliche Speisen aufgefahren, alles ist wunderbar vorbereitet. Ihr habt eine freundliche Einladungskarte bekommen und dann ruft es an nochmal am Abend vorher, vor dem Tag, kommt ihr auch? Und was würdet ihr antworten? Mit Freuden, ja, hoffentlich. Aber es gibt auch andere Antworten, andere Menschen. Und davon spricht unser Herr Jesus. In den zwei Gleichnissen, die wir heute betrachten, geht es um ein ganz besonderes Festmahl. Ein Festmahl, das ein Sinnbild ist für die Einladung zum Himmelreich. Und es gibt ja nichts Herrlicheres, als in den Himmel gehen zu dürfen, zu unserem Heiland Jesus Christus. Aber wir werden heute hören, nicht jeder freut sich darüber. Vielen ist der Sinn verblendet und sie nehmen diese Einladung gar nicht an. Wie schrecklich. Wir möchten nicht nur ein Gleichnis, sondern zwei Gleichnisse betrachten aus Lukas 14. In Kapitel 14 wird berichtet, dass der Herr Jesus selber eingeladen ist bei einem Obersten der Pharisäer, der besonders gesetzestreuen Richtung in Israel. Da steht allerdings nicht zu einem Festmahl, sondern es heißt in Vers 1, und es begab sich, dass er, der Herr Jesus, am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer kam, Brot zu essen. Und sie hatten Acht auf ihn. Sie erprobten ihn, sie prüften ihn, sie wollten ihn versuchen. Und der Herr Jesus wird dann berichtet, heilte am Sabbat einen Menschen, der wassersüchtig war. Und er fragte zuvor, ist es auch erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen still. Sie hatten keine Antwort darauf. Und er fasste ihn, den Kranken, an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dem sein Ochse oder Esel in den Brunnen fällt und der ihn nicht sogleich herauszieht am Sabbattage? Und sie konnten ihm darauf nichts antworten. Das geht voraus, eine Heilung. Wie selbstverständlich heilt der Herr Jesus Menschen, ob es am Sabbat ist oder an anderen Tagen. Denn Gott will Barmherzigkeit. Gott ist Liebe und er möchte den Menschen helfen, egal an welchem Tag. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten so viele Gesetze vor diese Liebe Gottes gestellt, dass sie nicht mehr den wahren Willen und das wahre Wesen Gottes erkennen konnten. Sie waren wie hinter einer Decke verblendet. Und der Herr Jesus will auch diesen Menschen, will auch uns heute liebevoll die Augen öffnen, dass wir den eigentlichen, ursprünglichen, wirklichen Willen Gottes wieder ganz neu erkennen können. Und der Wille Gottes ist unsere Rettung. Es ist die Einladung ins Himmelreich. Komm, es ist alles bereit. So sagt uns das Wort Gottes. Nun betrachten wir zwei Gleichnisse in Lukas 14 im Zusammenhang damit. Und diese Gleichnisse hat der Herr Jesus erzählt im Hause dieses Obersten der Pharisäer. Und sie sind auch sehr stark, aber nicht nur, auf die pharisäische Selbstgerechtigkeit gemünzt, um den Menschen von dieser Selbstgerechtigkeit herauszurufen, auch von dieser Anmaßung, etwas Besseres sein zu wollen und auch von der Anmaßung, nicht auf Jesus als den Messias zu vertrauen, sondern sich eigene Wege zur Erlösung zu zimmern. Wir lesen zunächst das erste Gleichnis. Ab Vers 7. Er, also Jesus, sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, obenan zu sitzen, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir: Weiche diesem. Und du musst dann beschämt unten an sitzen. Sondern, wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich unten an. Damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt: Freund, rücke herauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, zu diesem Obersten der Pharisäer: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, damit ist eine Mahlzeit am Mittag oder Abend gemeint, also zunächst mal ganz wörtlich zu verstehen, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Soweit erstmal das erste gleich in diesem Zusammenhang und auch das zweite schließt direkt daran an. Nun, es stellt sich die Frage, auch im Haus dieses Pharisäers, die ja sehr viel von sich hielten, wer ist der Größte im Reich Gottes? Wer von euch kann das beantworten? Wer kennt die Bibel? Da gibt es ja auch die Antwort. Bitte? Ja?
Johannes der Täufer.
Ja, von den Propheten. Ein Kind habe ich da gehört. Richtig. Und diese Stelle möchte ich lesen über das Kind. Matthäus 18, Vers 1 bis 6. Da war eine ähnliche Situation. Und der Herr Jesus sagt hier Folgendes. Es heißt also in 18 ab Vers 1, Matthäus 18 ab Vers 1, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie, mitten unter diese gestandenen Männer und sprach, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einem dieser Geringen, die an mich glauben, zum Anstoß wird, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde in der Tiefe des Meeres. Ein Kind glaubt kindlich. Es ist nicht eingebildet, wenn es noch natürlich belassen ist und nicht verformt wurde durch Einflüsse. Aber von seiner Natur her ist es noch nicht eingebildet. Natürlich wohnt auch in ihm schon die Sünde und die Babys können ihren Willen durchsetzen und so weiter. Aber ein Kind hat noch ein kindliches Vertrauen zu den Eltern und auch zu Gott, wenn es der Kinderstunde den Herrn Jesus erkennt. Und oft sind wir ja so stolz, dass wir nicht mehr den Kinderglauben haben, einen erwachsenen, akademisch durchgeläuterten Glauben, der vielleicht nicht mehr ganz so ist wie bei einem Kind. Man zweifelt an manchem und so. Aber darauf liegt nicht die Verheißung, sondern auf diesem kindlichen Vertrauen, auf der kindlichen Demut. Die Kinder wissen, dass sie kleiner sind als die Erwachsenen. Sie haben hoffentlich auch noch Respekt. Heute ist leider nicht überall mehr so. Aber so sollen auch wir in der Demut wandeln, kindlich vertrauen, kindlich zum Herrn Jesus kommen. Und wir sollen auch als Erwachsene Kindern keinen Anstoß geben. Wir sollen ihnen den rettenden Glauben lassen, auch wenn sie Fragen haben, das in aller Liebe vom Wort Gottes her beantworten. Der Herr Jesus sorgt für die Kinder. Er liebt die Kinder und er vergleicht die Gläubigen mit Kindern. Und er lässt auch die Kinder zu sich kommen. Wehret ihnen nicht. Denn solcher ist das Himmelreich. Wer das Reich annimmt wie ein Kind. Ein Kind also ist der Größte im Reich Gottes oder eben ein solcher Gläubiger, der in kindlicher Demut und Abhängigkeit vom Herrn lebt. Auch der Größte im Himmelreich ist nicht unbedingt der Starprediger oder der Bischof oder die Bischöfin, gibt es ja heute leider auch, obwohl das unbiblisch ist. Auch Bischof finde ich in der Bibel nicht, wie es heute gehandhabt wird, sondern es gibt in der Bibel Älteste. Das von dem einmal ganz abgesehen. Aber all diese Führungspersonen sind nicht unbedingt die Größten im Himmelreich. Gott hat ganz andere Maßstäbe. Die Größten im Himmelreich, das kann ein altes, schwaches Mütterlein sein in der letzten Reihe, das betet für den Prediger, für den Bruder, der vorne das Wort austeilt. Das sind die wirklich Großen im Himmelreich. Solche, die etwas erleiden für den Herrn, die unbekannt in einem Gefängnis schmachten, die verfolgt werden um des Glaubens willen. Solche werden die Größten im Himmelreich sein. Da gelten andere Maßstäbe, die Maßstäbe Gottes. Und er sieht das Herz an, wie jemand zu ihm steht, ja, wie jemand im Glauben echt ist und in der Nachfolge dem Herrn wirklich Ehre macht. Wahre Demut, das wurde auch schon gesagt, achtet den anderen höher als sich selbst. So lesen wir es auch in Philipper 2. Wir sollen uns selber nicht erhöhen, sondern erniedrigen. Es kann aber auch eine gespielte Demut geben, das ist hier natürlich nicht gemeint, sondern wer wirklich demütig ist, der prahlt damit natürlich nicht. Nicht wie der Papst, wo er gewählt wurde, ich bin der Diener aller Diener und so weiter. Ja, das ist ja dann schon wieder eine Art von Hochmut, sich so darzustellen. Sondern man ist wirklich ein Diener, aber nicht ein Diener aller Diener. Ja, was ist das für ein Diener, der ein Diener aller Diener ist? Nun, das kann gar kein Mensch leisten, sowas. Wahre Demut weiß gar nichts davon, sondern das merken höchstens andere, wenn ein Mensch echte Demut besitzt. Ich muss an einen Mann denken, es war ein Theologe und seine Sekretärin sagte mal, dieser Mann ist wirklich sehr demütig. Und dann habe ich mich gefreut, aber ich habe dann nachher gehört, er hat sich zum Bischof wählen lassen in Süddeutschland und hat dann Sachen gemacht, die man vorher nicht von ihm erwartet hätte. Und da war er plötzlich gar nicht mehr so demütig, sondern wurde sogar in manchem Gebiet zum Verführer. Man kann sich also täuschen, Menschen sehen das Äußere, der Herr sieht das Herz an. Nun, Lukas 14, auch bei diesem Pharisäer war es sicherlich so, dass sich die Gäste an den Herrn Jesus herandrängten. Jeder wollte oben ansitzen, zu seiner Rechten, aber nicht nur die Pharisäer sind in die Gefahr verfallen, auch bei den Jüngern gab es einen Rangstreit. Wer wird mit dir zur Rechten sitzen? Sogar die Mutter haben sie vorgeschickt. Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus. Waren sie zu feige? In meinem Evangelium wird deutlich gesagt, sie haben den Wunsch geäußert, aber durch die Mutter, die sie dann vorgeschickt haben. Und der Herr Jesus sagt ihnen auch, dass das in Gottes Plan liegt, dass sich ein Mensch das nicht herausnehmen kann, zur Rechten des Sohnes Gottes zu sitzen. Und auch die 24 Ältesten, die in der Offenbarung uns begegnen, ab Kapitel 4, das sind die, die der Herr dazu bestimmt hat und erwählt hat. Sicherlich die Apostel, außer Judas, aber nicht aus eigenem Verdienst oder weil sie es erstrebt haben, sondern nur aus der Gnade und Vergebung, die sie durch den Herrn Jesus erfahren haben. Wir wissen, dass auch Petrus wieder eingesetzt wurde nach der dreimaligen Verleugnung, indem der Herr Jesus ihn dreimal fragte, hast du mich lieb? Und er es dann bestätigt hat. Das ging aber nur durch den Demutsweg, den Weg der Buße, des Zerbruchs, dass er wieder diesen Dienst ausüben durfte, Hirte der Schafe zu sein. Es wird am Ende des Johannesevangeliums berichtet, hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. Ja. Diese dreimalige gesteigerte Frage nach der Liebe. Ja, seid ihr auch schon in Gesellschaft gewesen und da gibt es natürlich Ehrenplätze. Wo ist der größte Ehrenplatz, wenn man irgendwo eingeladen ist? Zur Rechten des Gastgebers und dann kommt zur Linken und so geht es dann weiter, wenn man es ganz genau nach der Etikette nimmt. Aber das steht uns nicht zu, uns da selber hinzusetzen. Wie peinlich. Ja, und genau das wird hier beschrieben. Kommt jemand hinein, setzt sich gleich zur Rechten des Gastgebers. Dann sagt er aber, nein, mein lieber Freund, setz dich mal unten hin, da kommt noch jemand, der vornehmer ist als du. Wie peinlich. Vielleicht wurde er gerade ein unscheinbares Persönchen, altes Mütterlein oder ein Bettler von der Landstraße. Das sind die Maßstäbe Gottes nämlich. Ja. Bei den Menschen wäre das ungewöhnlich, aber bei Gott ist es eben gerade andersrum. Er sieht das Herz an. Es ist viel besser, man setzt sich in eine unscheinbare Ecke und wird dann nach vorne gebeten. Ich halte das grundsätzlich auch so und ich glaube, die meisten von euch, man weiß immer, dass die ersten Reihen in christlichen Versammlungen prinzipiell leer sind. Ich setze mich auch nur vor, wenn ich einen Dienst habe. Ja. Aber das kommt sicher von dieser Stelle her, dass man eine Scheu hat, sich vorzudrängen. Ist auch irgendwie gesund. Aber manchmal ist es auch übertrieben, dann ist auch schon, jetzt nichts gegen die letzte Reihe, eine übertriebene Art von Demutsbezeigung, wenn man sich ganz nach hinten setzt. So wie jetzt unser lieber Freund da hinten. Komm doch mal ganz nach vorne. Ja. Wir können das ja auch praktisch mal demonstrieren, wie das ist. muss jetzt nicht aufstehen, aber er versteht, was ich damit sagen will. Keiner drängt sich gern in die erste Reihe, der dieses Gleichnis gelesen hat. Ganz klar. Könnte ja hochmütig scheinen. Aber wenn man dann gebeten wird, bitte rückt doch vor, dass ihr es besser hört. Die ein Hörgerät haben sollen ganz nach vorne. Dann ist doch auch klar, dass man nach vorne kommen darf. Ja, man sollte sich also selber zurücknehmen. Und es ist schön, wenn Gott einem den richtigen Platz zuweist. Oder auch die Diener, die Gott in der Gemeinde bestimmt hat, zu dienen als Älteste. Auch Älteste sollten keine Herrscher sein, keine kleinen Päpste, sondern Diener, wirkliche Diener. Leider gibt es manchmal auch das Gegenteil und dann gibt es Streit und Zank und der eine Älteste gegen den anderen, wie schrecklich. Das sollte nicht sein. Wenn ein Ältester wirklich demütig ist, dann ist es ein Segen für die Gemeinde. Wenn ein Ältester aber eigensüchtig ist und ja, nur von sich überzeugt, nicht mehr lernfähig, ist ein großer Schaden. Und das gilt auch natürlich für jedes Glied einer Gemeinde. Alle miteinander sollten sich einander unterordnen. Und alles, was wir sagen und lehren, sollten wir auch am Wort Gottes prüfen, anhand des Wortes Gottes prüfen lassen. Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Und dann kommt eben dieses Beispiel, wenn du ein Mittagsmahl oder Abendmahl machst. Damit ist ein Gastmahl am Mittag oder Abend gemeint, jetzt nicht die Abendmahlsfeier. Dann lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Heißt das nun, dass man keine Freunde und Gäste und Bekannten und Nachbarn mehr einladen darf? Keineswegs. Wir dürfen diese Stellen jetzt nicht aus dem Zusammenhang reißen. Natürlich sollen wir auch Liebe üben zu unseren Nächsten, für die eigenen Hausgenossen. Das sagt das Wort Gottes auch deutlich. Aber es ist hier gemeint, dass wir nicht nur solche Einladungen aussprechen, dass wir nicht darauf schielen sollen, dass wir auch wieder das Gleiche dann von denen zurückbekommen. Auch wenn wir ein Geschenk machen, soll es nicht im Gedanken geschehen, ich hoffe, dass ich jetzt noch ein größeres Geschenk wieder zurückbekomme, sondern es soll uneigennützig sein, ohne Egoismus, ohne Schielen auf den eigenen Vorteil, dass wir auch bereit sind, einfach zu geben, ohne dauernd wieder etwas zu erwarten. Uns haben auch schon Leute eingeladen, die wussten genau, wir haben gar nicht die Zeit und Möglichkeit, sie auch wieder einzuladen. Bedanken wir uns auch dabei sehr herzlich jetzt an dieser Stelle. Aber Trauts waren auch schon bei uns, ja. Aber viel öfter sind wir bei ihnen, das ist auch so. Aber ja, man soll nicht einfach immer alles vergelten wollen miteinander, das ist so ein bisschen die deutsche Mentalität, ja. Jetzt hatten wir die eingeladen, die müssen uns jetzt aber auch einladen und wehe, da sind wir schwer beleidigt, wenn nicht eine Einladung zurückkommt. Legt es doch einfach dem Herrn hin und seid nicht bitter über solche Dinge. Wir können auch frohen Herzens Menschen einladen, wo wir wissen, die haben nicht das Geld, sich mit einem gleichen üppigen Mahl zu revanchieren oder umgekehrt. Ja, hin wie her, ihr versteht, was ich sagen will. Der Herr Jesus hat es deutlich ausgesprochen. Wir sollen auch beim Einladen uneigennützig denken und auch solche einladen, die nicht die Möglichkeit haben, das uns reichlich zu vergelten. Sie werden sicherlich dankbar sein. Und das ist doch das Schönste, wenn man leuchtende Augen sehen darf, wenn jemand sagt, mich armen Bettler hast du an deinen Tisch geladen. Und auch wir selber sind alle Bettler, wenn es um den Tisch des Mahles beim Herrn geht. Dass wir einmal sagen dürfen, mich armen Sünder, begnadigten Sünder, hast du eingeladen in dein Himmelreich. Auch dafür ist dieses Gleichnis ein Abbild. Keiner von uns ist es von Natur aus wert, in das Reich Gottes einzugehen. Aber der Herr hat uns den Weg bereitet durch sein Opfer am Kreuz auf Golgatha. Und nun das zweite und noch bekanntere Gleichnis. Ich lese Vers 15 bis 24. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er, Jesus aber, sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl. Man kann auch übersetzen, ein Festmahl am Abend, ein Gastmahl am Abend. Und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn angucken, also besehen, übersetzt Luther. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, also zwinge sie hereinzukommen oder dränge sie, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wenn du eingeladen würdest zum Mahl beim Herrn, das heißt zum himmlischen Freudenmahl, zum Reich Gottes, was würdest du sagen? Würdest du sagen, ja, ich komme mit Freuden? Oder würdest du sagen, ich habe Wichtigeres zu tun? Nun, wenn man die Situation betrachtet, in der der Herr Jesus das gesagt hat, ist es so, er ist im Haus eines Pharisäers. Und es gab auch Ausnahmen, aber die Pharisäer hatten so viele Lehren, Zusatzlehren und Traditionen aufgerichtet, wo sie sich einbildeten, eine bessere Gerechtigkeit selber vor Gott zu haben. Formell warteten sie zwar auf den Messias, aber nicht in der Weise, wie es Jesus war, der Heiland, der die Sünden vergibt, der Heiland, der Gottes ursprünglichen Schöpferwillen wieder zum Leuchten bringt, der Heiland, der am Sabbat deshalb Kranke heilen kann und Gutes tun kann. Er möchte ihnen immer wieder seine Liebe zeigen und sie lehnen diese Liebe ab. Es hat mehrere Stufen dieses Gleichnisses, die wir unterscheiden müssen. Die erste Stufe ist die ganz konkrete im Haus des Pharisäers damals, dass solche Menschen wie die Pharisäer in Israel eingeladen sind, zu kommen ins Reich Gottes, das heißt Jesus als den Messias anzunehmen, in der parallelen Erzählung, die allerdings gewisse Abweichungen davon hat, es ist in einer anderen Situation gesprochen, in Matthäus 22, Vers 1 bis 14, da wird erzählt, dass der König ein Mahl für seinen Sohn macht, für den Königssohn. Also da wird es noch deutlicher in dieser ähnlichen Erzählung, dass, oder diesem Gleichnis, dass der Herr Jesus selber praktisch auch in diesem Fest beteiligt ist als der Königssohn, dass eine Einladung ist in die Nachfolge Jesu. Und dann sehen wir, dass diese Einladung ausgesprochen war. Sie haben die Einladung alle bekommen. Und dann aber werden sie erinnert. Das, was hier erzählt wird, ist die Erinnerung an die Einladung, die schon ergangen war. Das ist also nicht die erstmalige Einladung. Die erstmalige Einladung, wenn ich es mal deutlich sage, ist schon im Alten Bund ausgesprochen. Und indem der Herr Jesus jetzt gekommen ist auf diese Erde, wurden die Menschen erinnert. Kommt, jetzt ist der Weg geöffnet in das Reich Gottes. Jetzt ist der Messias erschienen. Jetzt dürft ihr ihm nachfolgen. Es ist alles bereit. Und jetzt, nachdem sie sehen, Jesus ist der Messias, dann kommt diese Reaktion, den wollen wir nicht. Wir wollen Befreiung von den Römern, wir wollen einen politischen Kämpfer, der uns den Sieg bringt über die ganze Erde, so wie es auch viele Reiche und Diktatoren erwartet haben. Aber sie wollten keinen Sünderheiland, der auch mit Zöllnern und Sündern ist, der auch zu den Heiden seine Jünger aussenden wird später. Genau dies bringt dieses Gleichnis nämlich zum Ausdruck. Sondern sie wollten selber gerecht sein vor Gott und haben sich entschuldigt. Nein, das wollen wir nicht. Und dann haben sie alle möglichen Ausreden verwendet. Das ist die erste Stufe der Auslegung für die Israeliten zur Zeit Jesu. Und auch bis heute wird es von den Juden so gehandhabt. Nein, den Jesus, den wollen wir nicht. Wir wollen eine andere Art von Erlösung durch unsere Werke. Wir warten noch auf den Messias, der das Reich dann aufrichtet. Aber wir tun so viele gute Werke, diese Selbstgerechtigkeit, das Gesetz Moses wird dann gehalten. Aber der Herr Jesus hat gesagt, das ist recht und schön und der hat das Gesetz gehalten, aber so wie es Gott ursprünglich gemeint hat, den ursprünglichen Schöpferwillen zum Leuchten gebracht. Und das ist die Gottes- und Nächstenliebe. So wie wir es gestern gehört haben, die Liebe, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene der Auslegung ist für uns alle. Nicht nur die Juden zur Zeit Jesu waren eingeladen, sondern jeder Mensch ist eingeladen in das Reich Gottes. Jedem gilt die Einladung zum himmlischen Festmahl. Und die Frage an uns stellt sich aus, auch schlagen wir es aus, haben wir auch solche fadenscheinigen Entschuldigungen, die der Herr Jesus hier an drei Beispielen nur entfaltet. Man könnte Dutzende weitere Entschuldigungen hier einfügen, womit Menschen sich damals herausgeredet haben, womit Menschen sich heute herausreden, damit sie nicht Jesus nachfolgen müssen. Es muss ja auch keiner. Es ist jeder eingeladen. Aber der, der nicht diese Einladung annimmt, auf den wird ein schreckliches Erwachen warten. Der Zorn Gottes, das wird ja auch beschrieben. Der Gastgeber bekommt einen gerechten Zorn. Und am Schluss heißt es ja, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Das heißt, keiner von denen wird in das Reich Gottes eingehen, die dieses großherzige, wunderbare, wiederholt vorgebrachte Angebot Gottes ausschlagen und ablehnen. Nun gehen wir der Reihe nach vor. In Vers 15 lesen wir, dass einer das hörte, der mit Jesus zu Tisch saß, also auch einer bei den Pharisäern. Er war ja im Haus eines Obersten der Pharisäer. Und der ruft aus, selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Das ist der Anknüpfungspunkt für dieses Gleichnis. Ja, wirklich, selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Und er meint natürlich, er ist dabei mit seiner pharisäischen Frömmigkeit. Und der Herr Jesus macht jetzt deutlich, ja, selig ist, wer die Einladung zum Reich Gottes annimmt, wer den Königssohn annimmt. Parallelstelle Matthäus 18. Wer ein hochzeitliches Kleid anhat, so heißt es auch in Matthäus 18. Das hochzeitliche Kleid bekommen wir nur, indem wir reingewaschen sind von unserer Sünde durch das Blut Jesu. Denn in der Parallelstelle, die gewisse Variationen aufweist, in Matthäus 18, da ist auch einer dabei, der hat kein hochzeitliches Kleid an. Ich möchte das mit uns kurz betrachten. Und zwar, Entschuldigung, ich hab jetzt Matthäus 22, meine ich, Vers 1 bis 14. Matthäus 18 war das von den Kindern. Ja. Matthäus 22, 1 bis 14. Und zwar, da heißt es dann, das Himmelreich ist gleich einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Wird es noch deutlicher. Ne? Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus, und das sind die Propheten, und sprach, saget den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere in sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. So wie beim Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das wir auch noch betrachten werden. Als das der König hörte, wurde er zornig, schickte seine Heere aus, brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren es nicht wert. Darum geht hin an die Straßenecken und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und jene Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Und jetzt kommt das mit dem hochzeitlichen Kleid. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Kleid an, und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße, nehmt ihn weg und werft ihn in die äußerste Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Auserwählt, so möchte ich es einmal kurz sagen, sind die, die Jesu Opfer am Kreuz annehmen. Die sind wirklich auserwählt für das Fest. Die gehören zu Gottes erwählter, bluterkaufter Schar. Ich hoffe, wir alle haben ein hochzeitliches Kleid an, in dem wir das Opfer Jesu am Kreuz zur Sühnung unserer Sünden im Glauben angenommen haben. Nur dadurch bekommen wir das Hochzeitskleid zum Eingang in das Reich Gottes. Und nun möchte ich einmal auf einige dieser Entschuldigungen eingehen, die der Herr Jesus hier beschreibt. Und ich möchte es auch weiterführen, einige andere Ausreden, die auch wir vielleicht schon gehört haben, vielleicht auch selber schon geäußert haben. Was können wir hierzu sagen? Es heißt ja, sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Das ist ja erstaunlich, ja? Die Einladung war ja schon länger ausgesprochen. Und jetzt werden sie erinnert, kommt, jetzt ist es bereit. Und der muss abends hinausgehen und seinen Acker angucken, den er gekauft hat, damit er ja nicht zu diesem Festmahl geht. Was für eine billige Ausrede. Man geht abends auch nicht mehr hinaus, wenn es dunkel ist, und schaut seinen Acker an. Ja. Also es ist wirklich, Herr Jesus bringt sie an den Gleichnissen auf den Punkt, er dreht es auf die Spitze, um deutlich zu machen, wie töricht und auch wie frech und unverschämt die Menschen sind, wenn sie Gottes Gnadenangebot ausweichen. Ich muss meinen Acker anschauen. Mein Besitz und mein Geschäft, das ist mir wichtiger als die Einladung zu einem Freudenmahl, zu einem Hochzeitsmahl, zu einem Fest. Genauso unglaublich die zweite Ausrede, die da zweite bringt. Ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie anzuschauen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Man soll doch die Ochsen nachts schlafen lassen, man muss die da nicht noch angucken. Aber der muss hingehen jetzt tatsächlich, um seine 5 Ochsengespanne anzuschauen. War wahrscheinlich ein Großgrundbesitzer, denn mit 5 Ochsengespannen kann man schon eine große Menge an Landwirtschaft durchpflügen. Ja. Also offenbar der Besitz, das Geld war ihm wichtiger als der Eingang in das Reich Gottes. Und der Herr Jesus warnt davor, dass wir uns nicht binden lassen durch Besitz, durch Geschäftigkeit, durch irgendwelche Bindungen. Workaholic ist ein Stichwort heutzutage, die Arbeitssucht, die Geldsucht, irgendwelche Süchte, Internetsucht. Es gibt viele Dinge, die Menschen abhalten, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, sich Zeit zum Gebet zu nehmen. Nun die andere Ausrede. Der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Das ist ja interessant. Warum kann er eigentlich nicht kommen, wenn er eine Frau genommen hat? Normalerweise kann man doch zu einem Gastmahl die Frau mitbringen. Wie schön, ja? Ist doch nicht ausgeschlossen dann. Dann bring doch deine Frau mit. Beide ins Reich Gottes, wie herrlich, ja. Aber wie ist es denn mal, wenn man dann vor Gottes Thron steht und sagt, ich konnte nicht an dich glauben, ich konnte dir nicht nachfolgen. Meine Frau hat mich davon abgehalten. Oder auch umgekehrt, ich konnte nicht glauben an dich, Herr Jesus. Mein Mann hat mich abgehalten. Wird Gott so eine Ausrede akzeptieren? Lieber Freund, jeder steht selber vor dem Herrn. Und wenn du einen ungläubigen Ehepartner hast, wird Gott nicht fragen, was dein Ehepartner geglaubt hat oder nicht geglaubt hat, sondern was du geglaubt und getan hast. Wir werden uns niemals herausreden können mit irgendeinem Familienmitglied, das ungläubig war oder es vielleicht nicht gemocht hat, dass wir Jesus nachfolgen. Jeder von uns steht selber vor dem Herrn jetzt und auch dann in der Ewigkeit. Natürlich ist es besser, man heiratet gleich einen gläubigen Menschen. Dann ist es einfacher. Aber wenn der andere ungläubig ist und du hast dich bekehrt während der Ehezeit zum Beispiel, das heißt mal 1. Korinther 7, dass dann auch er geheiligt werden kann durch den Gläubigen, auch die Kinder. Und doch, wir können den anderen nicht zwingen dazu, aber auch selber sind wir verantwortlich, vor Gott eine Entscheidung zu treffen. Diese Ausrede zählt also nicht. Ich habe eine Frau genommen, Darum kann ich nicht kommen. Und dieser dritte Unverschämte, der ist sogar so unverschämt, dass er sich noch nicht mal mehr entschuldigt. Er sagt einfach, ich kann nicht kommen. Ist es eigentlich richtig formuliert, wenn wir hier lesen, ich kann nicht kommen? Müsste es nicht vielleicht ein bisschen anders heißen? Vier andere Buchstaben? Ich will nicht kommen. Aber dazu sind sie zu feige, zu unehrlich. Ja, und was gibt es sonst noch für Ausreden? Der Herr Jesus hat ja nur einen kleinen Ausschnitt gebracht. Ich möchte noch ein paar andere nennen, die auch heute sehr aktuell sind. Wenn auch, wir gehen manchmal auch auf die Straße und laden da auch Menschen ein, da hören wir auch die tollsten Begründungen, warum sie nicht glauben. Ich habe keine Zeit dazu. Ich habe keine Zeit, die Bibel zu lesen. Ich habe keine Zeit zu beten. Ich habe keine Zeit, in die Kirche zu gehen. Muss man zurückfragen, lieber Freund, hast du heute schon gefrühstückt? Hattest du dafür Zeit? Und für deine geistliche Nahrung? Keine Zeit? Hast du dich schon angezogen? Ja, ich sehe ja, du läufst ja nicht nackt auf der Straße. Hast dich also dafür hattest du Zeit. Aber du hattest keine Zeit, dich geistlich von Gott begleiten zu lassen, durch seinen Segen. Bist du berufstätig? Du hast einen eigenen Betrieb sogar. Ja, dafür brauche ich viel Zeit. Aber hast du keine Zeit, Gott zu dienen und anderen Gutes zu tun? Nein, ich muss meinen Betrieb ausbauen, dass ich noch mehr Scheunen baue, noch mehr Fabriken und Hallen. Armer Mensch, im Gleichnis vom törichten Kornbauern, da heißt es, in dieser Nacht starb er, als er diesen Beschluss fasste, er will noch größere Scheunen bauen. Und du, Narr, was hast du nun von allem Besitz, das du dir angehäuft hast? Keine Zeit für Gott. Eine andere Ausrede, ich bin zu jung, um Jesus nachzufolgen. Das hat noch Zeit, wenn ich so kurz vorm Sterben bin, dann kann ich ja immer noch mich bekehren. Ist es eine kluge Lebenshaltung? Der Mensch tut ja, als wüsste er ganz genau, wann er stirbt. Und könne er mit Gott ein Spiel treiben, so nach dem Motto, ja, ich weiß genau, wann ich sterbe und eine Minute vor Schluss, da sage ich noch, Herr, vergib mir. Ja. Ganz absichtlich hat Gott uns keinen Todestermin geoffenbart. Und es ist ein Gräuel, wenn Menschen zu Wahrsagern gehen, um das zu erfahren. Es gibt dann auch ein zu spät, um umzukehren. Der Pharao hat sich 5-mal selber verstockt und dann hat Gott ihn vollends verstockt, als er Israel nicht ziehen lassen wollte. Und so ist es auch mit einem Menschen, der mit Gott ein Spiel treiben möchte. Es heißt in Galater 6 ganz klar, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir können die Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben. Ihr wisst ja, wessen Möbelstück die lange Bank ist. Das Möbelstück des Teufels. Er sagt den Menschen, du bist zu jung, dich zu bekehren. Aber ich sage euch jetzt mal zwei Beispiele. Ich hatte in meiner Kindheit einige Freunde, die alle nicht mehr am Leben sind. Ich bin jetzt 51. Der eine Freund, der wurde nur 11. Mit dem habe ich auf der Straße gespielt, als kleiner Junge, so wie jetzt unser Samuel. Und der ist mit 11 Jahren auf seinem Fahrrad von einem Auto überfahren worden. War für mich damals ein großer Schock. Ein anderer Freund, der hatte mit 18 den Führerschein gemacht. Dann hat er vorführen wollen, ein Mädchen ins Auto gehabt, führen wollen, wie schnell er fährt. Ja. Und schon bei seiner ersten Angebereifahrt ist er mit dem Lastwagen zusammengestoßen, war tot. Ein anderer Freund, der wurde 20 Jahre alt, das war der beste Freund im Gymnasium, der fuhr dann nach Spanien, hat da gezeltet, hatte auch eine Freundin da dabei, war damals wohl auch nicht, ich weiß nicht, ob er gläubig war oder nicht, jedenfalls ist dann passiert, dass jemand, da kam ein Hirte, irgend so ein wilder Mann und hat das Mädchen vergewaltigt und ihn hat er erschlagen. Ein tragisches Ende. Es waren jetzt 3 Horrorgeschichten, Entschuldigung. Aber das seht ihr mal, wie jung man schon sterben kann. Nicht? Deshalb schiebe diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, nicht auf die lange Bank. Zwei andere meiner Freunde sind durch Selbstmord geendet. Das will ich auch noch erwähnen. Also das ist eine Sache, wo man merkt, man wird immer einsamer, je älter man wird. Und ich bin froh, dass ich mit 18 Lebensjahren schon zum Herrn finden durfte. Dass mein Leben seither wirklich sinnvoll ist und dass ich wissen darf, wo ich hingehe, wenn ich einmal von dieser Erde abgerufen werde, dass ich dann bei Jesus sein darf. Andere sagen, kommen jetzt wieder zu diesen Ausreden, zu den Alibis. Andere sagen, ich bin zu alt, um mich zu bekehren. Ich habe schon so viel Böses getan. Gott kann mich nicht mehr annehmen. Auf der Waagschale des Bösen liegt schon zu viel Mist und Müll und Unrat. Das ist auch ein Trick des Teufels, den Menschen einzureden. Du kannst dich nicht mehr bekehren. Du bist so schlecht, dein Leben ist so verkorkst, du hast so viele Leichen im Keller, dass es zu spät ist. Aber liebe Freunde, gerade für die Sünder ist der Herr Jesus gestorben. Ich kenne eine Frau, ich kannte sie, inzwischen ist sie heimgegangen. Die hat sich noch mit 90 Jahren taufen lassen. Das war die Oma von Matthias Eberhardt. Kennst du die vielleicht noch? Und sie ist inzwischen in der Ewigkeit. Also auch das gibt es noch. Wir wollen auch das Alter nicht als Ausrede nehmen. Solange der Mensch noch Atem hat und auf dieser Erde wandelt und solange sein Verstand noch nicht ganz verwirrt ist, hat er immer noch die Möglichkeit, sein Leben vor Gott zu bereinigen und zu Jesus zu kommen. Ich möchte auch bei dieser Freizeit dazu einladen. Ich weiß ja nicht, ob ihr alle wirklich schon gerettet seid. Wenn jemand noch auf der Suche ist, darf er gerne mit dem Martin oder anderen Brüdern oder mir ins Gespräch kommen, wie man ein Christ wird. Ja, und andere sagen, ich bin zu sündig. Das habe ich auch schon erwähnt. Aber es gibt keine Sünde, die durch das Blut Jesu nicht gesühnt werden könnte. Und wenn jemand die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, das ist das Einzige, was nicht vergeben wird. Oft fragen mich Menschen, habe ich vielleicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Es täte ihnen leid. Dann sage ich, wenn es dir leid tut, dann hast du diese Sünde bestimmt nicht begangen. Sonst würdest du gar nicht mehr umkehren wollen davon. Ja, das nur als seelsorgerlicher Rat. Zu sündig. Jesus nimmt die Sünde an. Dafür hat er sein Leben hingegeben. Und andere, und das ist die größte Gefahr sicherlich, sagen, ich bin zu gerecht, um mich bekehren zu müssen. Ich brauche keinen, der für mich gestorben ist. Ich bin mein eigener Chef. Tue Recht und scheue niemand. Früher hieß es übrigens, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Heute heißt es noch, tue Recht und scheue niemand. Und irgendwann heißt es, scheue niemand. Zum Teil auch heute schon. Dann scheuen sie niemand mehr, gehen über Leichen, tun, was sie wollen. Und das ist eine endzeitliche Entwicklung. Aber die sagen, ich bin zu gerecht, und das ist sicherlich der größte Durchschnitt heute, braucht keinen Jesus, die hat der Teufel ganz fest im Griff. Denn sie leben in der größten Illusion, in der Selbstgerechtigkeit. Und das war auch die Sünde der Pharisäer. Ich brauche nicht diese Einladung annehmen. Im Alten Bund wurde sie ausgesprochen, Jesaja 53. Der Gottesgerecht, der gekommen ist, um die Sünde zu sühnen. Und sie hätten in Jesus ihn erkennen können. Aber als sie dann damit konfrontiert wurden, Jesus ist der Messias. Es wird ganz klar im Zusammenhang der Evangelien auch immer wieder, auch durch die Heilung, die vorausgegangen ist, das konnte nur der Messias tun, so etwas. Aber die meisten haben leider damals und auch heute Nein gesagt. Und auch heute sind nur wenige Menschen auf dem schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. Aber für die möchten wir auch das Wort weiter verkündigen, in Wort und Schrift, auch in unserer Zeitschrift, der schmale Weg. Wir sind jetzt bei der ersten Leserfreizeit gerade. Und wollen in aller Demut uns auch immer wieder korrigieren lassen. Wenn wir vielleicht nicht immer das Richtige schreiben, dann schreibt uns auch Leserbriefe, ganz klar. Das sind alle fehlbare Menschen. Und brauchen auch eure Hilfe. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen im Reich Gottes. Zu gerecht haben sie sich gefühlt. Aber wenn sich jemand gerecht fühlt, dann möge er sich einmal prüfen. Habe ich noch nie gelogen? Habe ich noch nie böse Gedanken über jemanden gehabt? Habe ich noch nie dem Nächsten Hilfe geschuldet. Also es gibt nicht nur Tatsünden, sondern auch Unterlassungssünden. Wenn wir einmal sehen, was wir alle schon unterlassen haben an Hilfe, dann merken wir, wie groß unser Minuskonto ist vor Gott. Sicher hat jeder von uns schon gute Taten getan, aber wir hätten vielleicht noch viel mehr tun können. Damit ist jetzt kein Perfektionismus oder Leistungsdruck gemeint, aber oft sind wir an der Not auch vorübergegangen. So geht es zumindest mir. Ich habe auch nicht immer das getan, was richtig ist. Und wir leben jeden Tag von der Vergebung des Herrn. Und da sehen wir, der sich für selbstgerecht hält, der wird vor Gott nicht bestehen. Ja, statt ich kann nicht, müsste es heißen, ich will nicht, wenn man ehrlich ist. Nur der sagt, ich will nicht diese Einladung annehmen, der empfängt dann eine andere Einladung. Wisst ihr welche? Geht ein in das ewige Feuer. Das ist die Einladung, die dann Gott zulässt, die aber der Teufel dann praktisch ihnen sendet, wenn man so sagen will. Kommt zu mir in mein höllisches Reich, da wo dann der Teufel ist und der Antichrist und der falsche Prophet sind. Da werden dann auch alle hinkommen, die die Einladung zum himmlischen Gastmahl ausgeschlagen haben. Nur durch das Blut des Lammes bekommen wir das hochzeitliche Kleid, um dann auch bei dieser Einladung des Gastmahls zu bestehen. Nun komme ich nochmal ganz wörtlich auf dieses Gleichnis zurück. Es schließt ja dann damit, dass die, die ursprünglich eingeladen waren und das abgelehnt haben, nicht gerettet werden können. Sie werden das Abendmahl des Herrn nicht schmecken. Sie werden nicht im Reich Gottes sein. Aber der Herr lädt nun andere ein durch seine Knechte, durch seine Diener, durch seine Propheten und Apostel. Wen lädt er ein? Zwei andere Gruppen. Nicht die Selbstgerechten, sondern die draußen sind auf den Straßen und Gassen der Stadt, die armen, verkrüppelten, Blinden und Lahmen. Und das sind, wenn man es jetzt vergleicht mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, im Vergleich dazu sind das genau die Gruppen, die die Pharisäer und Schriftgelehrten abgelehnt haben. Welche Gruppen? Die Zöllner und Sünder. Die sollen eingeladen werden. Das ist ganz deutlich in diesem Gleichnis. Das ist die erste Gruppe, die eingeladen wird, anstelle derer, die das ablehnen. Und dann ist noch Raum da. Die Zöllner und Sünder, die lebten ja in Israel damals. Natürlich auch überall, aber zunächst mal, wenn man jetzt die konkrete Situation, wo dieses Gleichnis erzählt wird, im Blick behalten, die Zöllner und Sünder in Israel, die erste Gruppe, das sind praktisch die armen, verkrüppelten, Blinden und Lahmen in den Augen der Pharisäer. Aber es ist noch Raum da und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus, hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Wer könnte das sein? Weit hinaus. Die Heiden, die Völker außerhalb von Israel. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, dass genau das dann gehorsam ausgeführt wurde von den Aposteln, erfüllt von der Macht des Heiligen Geistes und Pfingsten. Und es ist angefangen. In Jerusalem haben sie begonnen zu bezeugen, Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der allein die Sünden vergibt. Und es ließen sich an einem Tag 3000 taufen. Und so ging das dann weiter. Und dann ging es hinaus nach Samaria, wo dieses Mischvolk wohnte, was auch verachtet war von den Selbstgerechten. Und dann noch weiter hinaus in die ganze Erde, die ganze Welt, auch bis heute. Der Missionsbefehl ist uns allen bekannt, geht hin und verkündigt die frohe Botschaft allen Völkern, lehret sie und tauft sie und haltet sie und lehret sie halten die Gebote, Matthäus 28, ich habe es jetzt frei wiedergegeben. Das gilt auch heute für uns. Und so ist es eine frohe Botschaft aus diesen Gleichnissen. Ich fasse zusammen. Das Erste, was wir gehört haben, ist, der Größte im Himmelreich ist nicht der, der selbstgerecht ist und sich diese Position anmaßt, sondern der, der in wirklicher Demut dem Herrn dient, wie ein kleines Kind, ein kindliches Gottvertrauen hat und sich dem Herrn unterordnet und auch die Mitmenschen von Herzen liebt. Und dann ist es eben so, dass der Herr zum Reich einlädt, aber die, die ursprünglich eingeladen waren, sie haben anderes erwartet. Sie halten sich für selber so gut und haben so viel anderes zu tun, alle möglichen Ausreden. Noch hat der Herr Geduld, auch mit uns, und ich hoffe, dass wir nicht solche Ausreden gebrauchen, sondern dass wir unser Herz öffnen, wenn dieser Ruf erschallt. Der Herr lädt dann die ein, die ursprünglich nicht eingeladen waren. Das Evangelium breitet sich aus über die ganze Erde. Und wenn jemand die Einladung nicht annimmt, dann geht sie weiter zu anderen. Das wird auch deutlich an verschiedenen Stellen, wo der Herr Jesus sagt, wenn man euch in einem Haus ablehnt, dann geht zum anderen. Man muss auch nicht die Zeit vertrödeln mit solchen Menschen, die dauerhaft ablehnend sind. Auch das ist noch eine Lehre, die wir daraus entnehmen können. Jedenfalls gilt für uns, komm, es ist alles bereit. Wenn der heute käme, würde er uns bereit finden, wie die Jungfrauen, die Öl in den Lampen hatten, auch ein Gleichnis. Wir merken, ein Gleichnis geht ins andere über. Es geht immer wieder um das Himmelreich, um die Vorbereitung dazu, um die Wachsamkeit. Und deshalb schließe ich mit dem, was im Zusammenhang hier steht, auch im Lukas-Evangelium, in Lukas 12, Vers 35 bis 40. Das ist praktisch die positive Botschaft aus diesen Gleichnissen vom Gastmahl, wo das ohne Gleichnis jetzt ganz konkret und wörtlich gesagt wird, was der Herr Jesus auch damit ausdrücken möchte. In Lukas 12, 35 bis 40, da steht es ganz klar, lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lampen brennen. Das sind natürlich auch Bildworte, aber es heißt bereit sein, so wie die klugen Jungfrauen, wenn der Herr kommt, dass wir ihm begegnen können. Und weiter, und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Keine Ausreden, keine Ausflüchte, sondern ihm öffnen. Die Herzenstür, die Gemeindetür. Glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie zu Tische führen und kommen und ihnen dienen. Unbeschreibliche Liebe des Herrn, dass er sich zu unserem Diener machen möchte, wenn wir diese Einladung zum Mahl annehmen. Und wenn er kommt in der zweiten Wache und in der dritten Wache und wird sie so finden, glückselig sind diese Knechte. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er wachen und ließe nicht in sein Haus einbrechen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Bist du bereit? Möge der Herr uns alle Bereitschaft schenken, ihn zu erwarten, in Liebe und Hoffnung und Glaube. Amen.